Wenn es ruhig ist, dann musst du sehr genau arbeiten und es kann sehr anstrengend sein. Und bei so einer, weiß ich was, so einer Prügelsache oder sowas, da rutscht du einmal rüber und fertig, ne? Bist du einer von vielen Informatikern oder einer von wenigen Geräuschemachern? Ich habe mich für diese Geräuschemacherei entschieden und habe es bis heute nicht bereut. Aber ich habe es gelernt, dass ich mit einem Schuh, sagen wir, mit meinem rechten Schuh die Männer laufen und mit meinem linken die Frauen. Und dann kann ich also die auch zusammenlaufen. Das ist denn also meine Frau. Sucht denn manchmal eine Kaffeetasse, die dann gerade mal schnell zweckentfremdet wird oder so? Oder?
Ja, nicht das von meiner Schwiegermutter, nicht das gute Geschirr, habe ich gesagt.
Genau, ja.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hörspielplatz. Ich sitze heute hier mit meiner liebreizenden Kollegin Johanna.
Hallo!
Und wir haben die Ehre, einen ja ganz verdienten Mann der Tonproduktion, sage ich mal, hier bei uns begrüßen zu dürfen im Hörspielplatz. Ihr werdet sein Gesicht vermutlich nicht kennen und ihr werdet auch seine Stimme vermutlich nicht kennen. Aber ich wette, ihr werdet schon mindestens 1000 Geräusche gehört haben, die er schon in seinem Leben produziert hat. Herzlich willkommen, Jörg Klinkenberg.
Hallo, hallo.
Und wenn ihr jetzt wirklich gar keine Ahnung haben solltet, was dieser Mann bisher in seinem Leben gemacht hat, ja, dafür haben wir eine Antwort, nämlich eine kleine Matz zu Jörg Klinkenberg.
Jörg Klinkenberg ist seit über 30 Jahren Foley-Artist oder auch Geräuschemacher. Der Berliner hat schon weit über 250 Filme vertont, Das Schweigen der Lämmer, unzählige Tatorte, Four Blocks oder Bad Banks. Nur einige Beispiele, die durch seine Arbeit erst so richtig intensiv wurden. Dazu kommen Serien, Hörspiele und Live-Touren. Jörg Klinkenberg kann aber noch viel mehr und hat schon in vielen spannenden Jobs gearbeitet. Er war fast Profisportler, kurzzeitig Polizist, zwischenzeitlich Pyrotechniker, bis er dann seine Leidenschaft fürs Geräuschemachen fand. Bei der letzten Die drei Fragezeichen-Tour und Der dunkle Taipan war Jörg auch live auf der Bühne mit dabei. Wie es für ihn ist, den Platz im dämmerigen Tonstudio mit dem im Scheinwerferlicht auf der Bühne zu tauschen und warum Rente noch kein Thema für ihn ist, besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz, Jörg Klinkenberg.
So, ja, jetzt sind da natürlich diverse Begriffe gefallen und diverse Titel und Namen und so weiter. Und dann halt auch noch eine Biografie, die vielleicht schon für eine eigene Sendung ausreichen würde, bevor wir beim eigentlichen Thema oder bei der jetzigen Berufsbezeichnung wären. Aber nur mal kurz, du warst mal kurzzeitig Polizist.
Ja.
Aber warum nur kurzzeitig? Ich meine, Beamter, ne, ist doch eigentlich so ein Ding, was man auch wirklich länger machen könnte.
Das könnte man länger machen, aber gerade das war der Grund, weswegen ich es nicht so lange machen wollte. Ja, wie wird man das? Eigentlich wollte ich Abitur machen, konnte das von zu Hause aus nicht machen und relativ kurzfristig, bevor die Schule weitergegangen wäre, haben mir meine Eltern gesagt, naja, du kannst dein Abitur später machen. Also musste ich mir einen Job suchen und dann bin ich losgezogen, aber überall waren schon Ausschlussfristen, außer in der Berliner Verwaltung. Da konnte ich dann irgendwie Finanzbeamter, hier so Gerichtsvollzieher werden. Oder halt in der Verwaltung der Berliner Polizei. Naja, und dann bin ich zur Polizei gegangen. Die haben dann gefragt, ob ich hier so ein Uniformierter werden will. Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht so einen Bock drauf. Naja, und so bin ich Verwaltungsbeamter bei der Berliner Polizei geworden. Habe dann da diese Ausbildung gemacht. Naja, ging so. Das war dieser mittlere Dienst gewesen. Ne?
Schlüssel zur Asservatenkammer?
Ja, zum Beispiel.
So was.
Nee, also von daher war es auch ganz spannend bei dieser Verwaltungssache, aber ich habe dann doch gemerkt, dass das nicht so meins ist.
Und war das vor der Ausbildung zum Pyrotechniker oder war das danach?
Diese Sache mit dem Pyrotechniker, also das ist jetzt nicht so, dass das so alternativ stand, irgendwie jetzt Pyrotechniker machen oder Geräusche machen. Mhm. Pyrotechniker bin ich seit, also da habe ich angefangen, ich glaube so 96 mit so einer Ausbildung. Da habe ich erst so einen Bühnenschein gemacht und dann habe ich mich für Großfeuerwerke interessiert, aber zu der Zeit habe ich schon als Geräuschemacher gearbeitet. Halt immer das Gleiche machen, ist ja langweilig. Also diese Ausbildung zum Pyrotechniker, die beinhaltet ja, dass man so, also man muss sich einen Pyrotechniker suchen, der einen das bescheinigt, dass man bei ihm lernt. Ne? Innerhalb Berlins ist das schwierig halt, ne? Weil du bist ja die zukünftige Konkurrenz von denen. Ne?
Die bilden dich aus.
Ja, nee, das machen die nicht so richtig gerne. Ne? Und dann habe ich mir das ganz weit von Berlin ausgesucht. In Bayern habe ich mir da eingesucht und der hat gesagt, ja klar, mach das. Dann bin ich immer Wochenende hingefahren, dann haben wir da Feuerwerke gemacht. So bin ich Pyrotechniker geworden und habe dann quasi das zweite Standbein neben dem Geräusche machen für mich gefunden. So, ne?
Und konntest du dann, sage ich mal, die beiden Aufgaben auch miteinander kombinieren? Also war das eine hilfreich für das andere oder zumindest der Pyrotechniker hilfreich für die Geräuscherzeugung?
Es gab einen Film, da wäre das beides mal so zusammengegangen. Ne?
Welcher war das?
Das war Die drei Musketiere.
Ja, von Paul W.S. Anderson.
Ja, ich glaube, ja. Da haben wir Geräuschaufnahmen gemacht und unter anderem der Sounddesigner, der wollte gern, dass diese Feuergeräusche nicht so aus dem Archiv kommen, ne, sondern da habe ich bei Hanse aufgenommen. Also das ist ein Geräuschestudio in Berlin. Die haben eine sehr große Foley-Stage und da haben wir dann also wirklich so mit Flammen hantiert und die Fackeln wurden sehr, sehr groß.
Wenn man schon mal die Chance hat.
Ja, aber dieses Schwarzpulver, da bin ich, also dann haben wir das wirklich so im Studio gezündet auch, ne. Und es gibt so Stoppine, das ist so verdämmtes Schwarzpulver. Und das zündest du hier an und in 2000 Metern geht das sofort irgendwie los. Also es brennt sehr schnell durch. Ne? Gibt es auch so einen leichten Knall oder auch ein bisschen größeren Knall. Ne? Und die erste Stoppine, das war irgendwie so 10 Zentimeter, habe ich dann einfach mal angezündet im Studio. Zack, das Ding donnerte gleich los, danach alles gelöscht. Und habe gesagt, okay, so können wir da nicht rangehen. Danach habe ich da mehrere Stücken Stoppine genommen und habe so ein kleines Gitter draufgelegt, damit dieses Schwarzpulver oder diese Papierummantelung, dass sie nicht so rumfliegen kann. Ne? Naja, und da haben wir so experimentiert und haben dann da also tatsächlich auch Sounds für gefunden halt. Ne?
Aber alles in einem geschlossenen Raum?
Alles im geschlossenen Raum.
Und da kam keiner an und hat gesagt, seid ihr das Wahnsinns?
Nein, 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 da nicht. Also das.
Sie wollten das echte Feuer, also müssen Sie auch mit dem Rauch dann klarkommen.
Ja.
Wir haben jetzt schon so ein paar Begriffe, sage ich mal, hier in den Raum reingeschmissen. Es wäre vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin ganz gut, dass man vielleicht mal kurz trennt, was deine Arbeit als Geräuschemacher, die Arbeit von einem Sounddesigner unterscheidet. Weil ich denke mal, da werden sich jetzt bestimmt einige Leute fragen, Moment, wenn er jetzt die Geräusche herstellt, was macht denn dann der andere?
Die Geschichte ist also, dass die Geräusche früher nur von Geräuschemachern gemacht wurden. Ne? Also zur Zeit des Senkels noch, also des analogen Geräuscheaufnehmens. Dann neben den Geräuschen gab es Musik für den Film und Atmosphären. Atmosphären, das waren so Schleifen, die Straßenatmen irgendwas und so. Und dann konnte man noch Einzelgeräusche dazu aus der Library holen. Ne? Sagen wir, anfahrendes Auto oder Kühlschrank geht auf oder Tür geht zu oder keine Ahnung. Aber es gab nicht so viel davon. Ne? Dann kam die Digitalisierung und schon wurde diese Library ein bisschen umfangreicher. Ne? Und da hat sich das auch, da entwickelte sich der Job des Sounddesigners halt, ne? Der einerseits mit diesen Library-Geräuschen rumgeht, also einerseits sie rausfiltert, aber andererseits die auch selber erzeugt, ne? Digital erzeugt. Und der Geräuschemacher selber, der Analoge, der ich ja bin, ne? Der ist immer mehr für diese Human-Touch-Geräusche zuständig. Also es ist sowieso die hauptsächliche Arbeit des Geräuschemachers sind Schritte, Bewegung halt, ne? Diese ganzen Human-Sachen, die nachzuspielen, die im Film sind oder auch im Hörspiel oder sowas. Ne? Gleichzeitig bietet der Geräuschemacher, oder ich biete dann auch andere Geräusche mit an. Ne? Das ist genauso die Kaffeetasse abstellen oder die Tür zumachen oder das Herz rausreißen oder den Kopf abhacken und so. Das gibt's alles dazu. Ne? Ich kann mir auch also solche Geräusche aus der Library holen, ne? Aber letztendlich ist es also, dass der Geräuschemacher alles anbietet, der Sounddesigner alles anbietet und dann geht das alles zur Mischung und in der Mischung wird das dann zusammengepackt und dann kommt das fertige Produkt daraus.
Und das bedeutet aber dann schon, dass du und ein Sounddesigner schon eng miteinander arbeitet, oder?
Ja,
Ja, also wenn ein Sounddesigner sagt, ey, pass auf, mir fehlt hier der und der Sound, das hört sich irgendwie einfach nicht cool an, was ich bisher habe,
genau. Dann
tritt er an dich ran
ja. Und
du sagst dann, okay, alles klar, ich probiere jetzt mal aus, wie ich das irgendwie am besten erzeugen kann.
Nee, also dieses normale Prozedere ist irgendwie, ein Film wird angeboten, wird angerufen, hier hast du da Zeit, sage ich, ja, okay. Dann kommt die Frage, wer ist der Sounddesigner? Ah, der und der. Und dann gibt es eine Tonbesprechung, da wird dann so die grobe Marschrichtung der Tonbearbeitung vorgegeben und der Tonerzeugung. Also, und da ist auch der Sounddesigner dabei. Ne? Und dann kommen so Sonderwünsche des Sounddesigners. Der kommt dann und sagt, okay, ich hätte gern. Zum Beispiel hatten wir einen Film gemacht, wie hieß das? Ich glaube, Die Unsichtbare. Egal. Das war eine Frau gewesen, die durch den Film in dicken, großen Stiefeln lief. Ne? Aber der Sounddesigner sagte, nee, die ist von der Persönlichkeit so, dass sie nicht wahrgenommen wird. Die nimmt sich selber auch nicht wahr. Ne? Und man darf die nicht hören. Ne? Also man darf auf keinen Fall diese Schuhe hören, die man natürlich sieht. Ne? Und so. Also muss man das irgendwie anders darstellen. Ne?
Wie ist es gelöst?
Wir haben es viel über Bewegung gemacht und sowas, das ging dann.
So ne? Kleiderrascheln
da? Ja, oder? Kleiderrascheln da oder da ein kleines, dann hat sie da eine Halskette oder irgendwas, also dass sie anwesend ist halt so. Ne?
Ja, ich muss jetzt nochmal für die, sag ich mal, Leute, die Unwissenden fragen, warum nimmt man das denn nicht alles direkt beim Dreh auf?
Das ist dieser O-Ton,
ja. Meinst
du? O-Ton heißt Originalton, ja. Es gibt diesen Film über... Wie ist dieser Typ da, der die Alpen überquert hat?
Hannibal?
Nee, nicht Hannibal. Später.
Alexander der Große.
Nein. Reinhold Messner?
Nein, diese Leiche da.
Ach, Ötzi.
Ötzi, ja. Genau, ja. Ötzi hat ja die Alpen überquert. Ne? Und Jürgen Vogel hat da diesen Film gemacht, Der Mann im Eis. Ne?
Stimmt.
Da war das so, dann kriegten wir den O-Ton. Und der O-Ton hatte Wind. Und Wind. Also ganz fürchterlich viel Originalton Wind, ne? Aber dieser Mensch, der musste natürlich also auch gegenüber dem Wind irgendwie hörbar sein, so, ne? Und da haben wir wirklich alle Geräusche nachgemacht, ne? Das ist ja auch ein Film, der hat keine Musik, ne? Der hatte auch so eine, keine Sprache, sondern so eine Kunstsprache irgendwie, ne? So wie sie sich vorgestellt haben, dass sie da früher geredet haben oder miteinander kommuniziert haben. Nee, und dann musste quasi alles nachgemacht werden.
Wie lange sitzt ihr da dran?
Ja, man sitzt so lange dran, wie das Geld reicht.
Okay, also je nachdem, wie viel Budget da ist, umso geiler ja. Kannst du es machen.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja. Also da haben wir, glaube ich, 14 Tage haben wir dran gesessen. So, ne? Aber das war ein totaler Foliefilm, ne? Da war das dann so zum Beispiel, also die sind ja da viel durch Schnee gelaufen und sowas. Ne? Und diese Schneeschritte, da haben wir allein 6 Spuren immer gehabt, ne? Um diesen Menschen laufen zu lassen. Ne? Und der Mischturmmeister kam irgendwann in den Schneideraum auch, ne? Und sagte, boah, ja, ey, ist ja ein geiler Auto und so. Ne? Das sind sie seine Drehsicherung und sagt, alles Folies. Ne? Und wow.
Nur für diejenigen, jetzt warte mal, es sind so viele Sachen, die man erklären muss, aber man weiß ja nie, ob das wirklich jeder kennt. Foley Artist heißt es deswegen, weil es nach dem berühmten Sound- oder Geräuschemacher Jack Foley benannt wurde.
So ist es richtig. Jack Foley, das war der Erste, der in Hollywood irgendwie als Geräuschemacher aufgetreten ist. Da wurde dieser Film Ben Hur gedreht. Ne? Und damals war es so, dass diese Filmstudios, die hatten eigene Geräuscheschleifen. So. Jedes Studio hatte so seinen Sound. So, ne? Da hörten sich die Pferde so an und die Schüsse so bei Universal und bei MGM wieder anders und so. Ne? Na, jedenfalls hat der Regisseur bei Ben Hur dann irgendwie gesagt, warum hören sich diese Rüstungen so schepperig an? Ne? Unter anderem war Jack Foley da und sagte, warte mal einen Augenblick, war es zu seinem Auto gegangen, hat so ein paar Schlüssel rausgeholt, ein paar andere Sachen und hat das nachgemacht. Ne? Der Regisseur meinte, oh geil. Und so ist das entstanden, dass man also Geräusche nachträglich in den Film mit reinbringt halt, ne?
Und wie ist die Faszination dafür bei dir entstanden? Hast du da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder ist das einfach so organisch mitgewachsen, dass du gesagt hast, oh, der Sound war geil, oh, das würde ich auch gerne mal machen oder wie haben sie das hergestellt?
Es gibt von Max Raabe diesen Song, mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Ich habe so einen Bruder, der hat mich vor 32 Jahren angesprochen und hat gesagt, ey, willst du nicht Geräuschemacher werden? Zu der Zeit habe ich Informatik studiert. überlegte halt, naja, wirst du einer von vielen Informatikern oder einer von wenigen Geräuschemachern? Ich habe mich für diese Geräuschemacherei entschieden und habe es bis heute nicht bereut.
Würde ich auch nicht. Wenn man sieht, was du alles schon gemacht hast und was du machen darfst, ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen.
Und es ist vor allem, weil es so vielseitig ist, es ist halt einfach ein spannender Beruf, über den, wie ich finde, zu wenig bekannt ist. So. Deswegen finde ich es halt auch richtig cool, dass du hier bist. Hast du auch, wenn du ein Geräusch siehst oder eine Szene siehst, weißt du dann sofort, welches Gerät du nehmen musst? Oder wie du das erzeugen kannst?
Also bei vielen Sachen habe ich gleich eine Vorstellung, ja. Andere Sachen erstmal nicht, ne? Da muss man sich rantasten auch. Ne? Es ist ja so ein Teamwork auch. Ne? Es ist nicht, dass da so der Einzelkämpfer Geräuschemacher da steht und sagt, boah, ich kann alles oder so. Das würde ich mir nicht anziehen. Ne? Mhm. Es ist immer ganz unterschiedlich, weil die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch Regisseurinnen, Regisseure und Sounddesigner, die haben ja auch alles irgendwie Vorstellung von dem, was da vertont werden sollen. Und da muss das einfach teammäßig zusammenkommen. Außerdem der Toningenieur hat auch eine ganze Menge zu tun. Ne? Also wie der da irgendwie seine Regler und sonstigen Instrumente da bedient, da bin ich manchmal erstaunt darüber. Ich mache so irgendwie so eine kleine Sache und dann bam, wackelt die Erde. Okay. Ja.
Seid ihr gut vernetzt untereinander, so ihr als GeräuschmacherInnen in Deutschland? Holt man sich Tipps?
Nö, eigentlich nicht so vernetzt. Also Tipps holt man sich selten. Ich bin mal angerufen worden, weil ich also mit einem Tonmeister sehr viel zusammengearbeitet habe und der hat dann mit dem hier in Hamburg gearbeitet mit jemand zusammen und der brauchte so ein Fahrradquietschen so. Und der brauchte das sehr lang halt. Ne? Und ich hatte mit diesem Tonmeister schon mehrere Produktionen und der sagte, ey Mann, Jörg, du hast da dieses Ding da. Ja, klar. Wie lange brauchst du? Ja, wir brauchen 15 Sekunden irgendwie. Habe ich gesagt, okay, heute geht es. Ne? Ich habe 15 Sekunden gequietscht. Ne? Und dann ist es da höchstwahrscheinlich mit eingebaut worden. Ja. Also das ist das einzige Mal, dass mich jemand so fragte. Oder naja, so junge, es gibt ja mehrere junge Leute auch, die haben mich dann auch mal so gefragt, ey, wie machst du denn das oder das? Da gebe ich auch so Sachen weiter, ja.
So ein bisschen wie bei Zauberern, die so nicht ihre ganzen Zaubertricks verraten, aber manchmal so ein bisschen,
ja,
ein bisschen darf man gucken.
Es kam mal jemand, der sagte, Mensch, ja, kann ich mal bei dir gucken? Und er sagte, dass er in Berlin in einem Foliestudio arbeitet mit einer Engländerin zusammen und das ist immer ein bisschen aufwendig, wie die Geräusche produzieren. Er will mal gucken, wie ich das mache. Da habe ich gesagt, gut, also ich habe hier gerade Zweiteiler, ersten Teil kannst du mitgucken, setze dich da hinten in die Ecke und ich mache den halt. Ne? Und er hat fleißig mitgeschrieben und so. Ne? Aber so manche Sachen, denn wenn irgendwie so der Sechsspänner da vorbeifuhr und so, ich zum Thomas, das machen wir nachher. Ne? So. Ja. Das ist jetzt so schwierig oder sowas. Nee, alle Sachen zeigt man nicht, aber Großteil schon. Ne? Nee, und dem hat das so ein bisschen geholfen, weil der konnte dann auch das mal so ein bisschen einschätzen, wenn man mal schaut, was der eine macht, was der andere macht. So.
Und hast du auch eine Art Archiv? Also gibt es Sounds, auf die du zurückgreifst, weil du sie schon einmal wirklich so gut gemacht hast, dass du sagst, ich krieg's nicht mehr besser hin und dann nehme ich lieber die Aufzeichnung dessen? Oder gehst du immer wieder aufs Neue hin und erzeugst den Sound aufs Neue?
Ich mach's immer wieder neu.
Immer wieder neu?
Ja. Also ich habe kein Archiv.
Nee?
Nee.
Hast du ein haptisches Archiv, so einen riesen Schrankkeller voll mit Equipment?
Ich habe einen Lagerraum, der ist, ich glaube, so 20 Quadratmeter. Dann habe ich in Babelsberg so eine sehr große Requisite. Das ist ein riesiges Studio, da geht das bis unter die Decke, 5 Meter, voll Regalen und voll Material. Dann habe ich noch einen Anhänger, so einen alten Feuerwehranhänger. Da sind auch noch jede Menge Sachen drin. Und dann habe ich ein Zuhause. Das ist denn, also meine Frau sucht denn manchmal eine Kaffeetasse, die dann gerade mal schnell zweckentfremdet wird oder so. Naja, aber die Sachen kommen in der Regel immer wieder zurück.
Ja, nicht das von meiner Schwiegermutter, nicht das gute Geschirr, habe ich gesagt.
Genau, ja.
Nein. Und das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, normaler Arbeitstag in Babelsberg, irgendeine Produktion steht an, du wärst dann in diese Kammer da verschwunden und hättest dann so lange rumprobiert, bis du alle möglichen Geräusche hast, die man für die jeweilige Produktion braucht.
Also das ist ja sowieso das Schöne, wenn du Geräusche machst, dass du dein Zeugs direkt neben dir hast. So. Mhm. Nee, und da ist es, da fängst du an mit dem Film, den guckst du dir natürlich vorher einmal an, dann hast du, ja gut, das passiert und das, das und das und das. Manche Sachen, die besorgt man sich dann schnell nochmal. Guckst du dir einen Take an, eine Minute Film oder sowas und sagst Augenblick und dann suchst du dir die Sachen zusammen und dann wird das gemacht.
Würdest du behaupten, du hast ein feineres Gehör als manche andere?
Nee, das glaube ich nicht.
Nee?
Es ist, ich glaube, das Hören ist so selektiv. So, wenn ich irgendwas höre, auch im Film oder sowas, also es fällt mir sofort irgendwas auf, ne? Was anderen Menschen nicht so auffällt.
Das heißt,
aber weil sie nicht damit arbeiten halt, ne?
Das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch jemand, du kannst den Film nicht mehr normal oder irgendeinen Film, an dem du jetzt nicht mitgearbeitet hast, kannst du jetzt nicht sofort einfach nur genießen, sondern du musst immer gleich irgendwie auf gewisse Sachen achten, die vielleicht mal nicht so gut sind oder vielleicht besonders gut sind?
Nö, also da würde ich mir so eine Freude nehmen. Also da kann ich schon abschalten. Es ist, also ich erwisch mich öfters dabei, dass ich einen Film anschaue und sage, oh, das würde mich jetzt mal interessieren, wer das war.
Ja.
Dann gucke ich schnell, IMDb. Oder sowas und dann, ah ja. Gut. Nee, das ist mir letztens passiert, da habe ich diesen Film im Fernsehen gesehen, die Dirigentin.
Den habe ich auch gesehen.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, ich fand es schrecklich. Ich habe mich nämlich, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich habe mich ja letzte Woche mit dir beschäftigt, weil ich wusste, du kommst zu Besuch. Gucke den Film und habe mich gefragt, war da überhaupt ein Foley-Artist dabei? Denn es war fast kein Geräusch da und mich hat das richtig gestört.
Ich habe geguckt, es war ein Foley-Artist dabei, aber der hat noch nicht so viel gemacht. Also es war sehr wenig, also was irgendwie so bei ihm drin stand. Also er hat sehr viel Sound-Editing gemacht und sowas, ne? Aber direkt Foley-Artist war wenig gewesen. Aber das kann auch so sein, wenn wenig rüberkommt, dass das auch so ein Regiewunsch ist oder sowas. Ne? Also das will man immer gar nicht so dem Foley-Artist ankreiden. Stimmt. Oder so. Ich habe einen Film gemacht, der Das Schweigen hieß es, glaube ich. Das ging über so einen Kinderschänder. Wir haben die Geräusche dafür gemacht und danach sind die Geräusche, die werden ja immer noch mal geschnitten. Ne? Und die haben dann, diese Produktionsfirma hat die dann einem Praktikanten zum Schnitt angeboten. Ne? Naja, und der hatte nicht so richtig die Ahnung davon. Ne? Und hat es quasi das ganze Material verschnitten. Ne?
Ups.
Ja, es war natürlich, wenn so verschnittene Sachen irgendwie in der Mischung ankommen, dann macht der Mischtonmeister einmal auf und sagt, aha, und macht wieder zu. Ne?
Nee, das nehmen wir nicht. Tschüss.
Jeder Mischtonmeister hat so, also es gibt manche, die sagen gleich von Anfang, ich mag keine Folies.
Nein.
Ja, ja, gibt es. Und andere sagen, okay, nee, ich höre mir alles mal an und so und gehen wirklich auf jede Spur rauf und hören da mal rein.
Ich hatte das letztens, wir haben letztens auch anlässlich des Jubiläums und weil er jetzt nochmal auf Blu-ray rausgekommen ist, haben wir M, eine Stadt sucht einen Mörder, gesehen und besprochen. Und ich weiß, ich habe diesen Film in jungen Jahren mal als kleiner Junge gesehen und habe das nie so richtig realisiert. Und dann irgendwann später nochmal, aber das ist auch schon lange her und dann jetzt halt nochmal frisch. Und ich war auch so irritiert, weil der läuft da ja durch die Straßen und die Gauner und Verbrecher, die laufen ja auch ihm hinterher, also die machen ja Jagd auf den Mörder und du hörst halt nichts von Berlin. Also du hörst ja wirklich einfach, ja genau, du hörst einfach keinen großartigen Straßenlärm. Und Musik hört man ja eigentlich auch nur die Melodie, die er pfeift. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum Lang das so gemacht hat. Ich meine, schließlich einer der ersten Tonfilme, die er gemacht hat, damals das Medium Ton noch richtig fresh, ja, also richtig der heiße Scheiß. Und dann geht Fritz Lang hin und reduziert erstmal alles. Und ich war auch irritiert. Ich habe nicht verstanden, warum Berlin jetzt einfach nicht lebt. Also warum Berlin nicht zu hören ist. Und dann ist mir halt irgendwann, habe ich dann gelesen, ja, okay, er wollte das bewusst so machen, dass dieses, gerade diese eine Melodie, die er immer pfeift, dass die halt auch wirklich der einzige Soundtrack so gesehen ist, damit er halt eben die Präsenz hat, damit er eben halt die Wirkung hat, damit er halt eben dieses Bedrohliche ankündigt, wenn dieser Mann auftritt und pfeift, dass man weiß, okay, verdammt, jetzt wird's schwierig. Ja?
Ja,
und
ja.
Das mit diesem Straßenlärm war auch Methode. Das war halt einfach, er wollte jetzt nicht, dass das so, wie soll man sagen, wie du es eben gesagt hast, zu viel, zu bewältigend ist. So, ja. kommt dann wahrscheinlich einfach dann auch der Anspruch des Regisseurs immer noch so.
Ja, ins Spiel. Das ist ja letztendlich, jeder Film oder sowas ist ja das Baby des Regisseurs und der hat da letztendlich die Oberhand hin darüber auch. Ne? Ist ja auch völlig in Ordnung so. Ne?
Ja.
Nee, aber das ist wirklich auch so diese Sache mit dem Ton. Bildleute sagen ja oft, Ton steht für Technik ohne Nutzen. Ne? Aber
wow.
Das ist...
Den habe ich noch nicht gehört.
Nein, und das ist ja so in den letzten Jahren oder sagen wir mit George Lucas hat das ja dann irgendwie so die Bedeutung bekommen, auch mittlerweile in dem Film. Ne? Also im Film, dass das was macht.
Aber da frage ich mich, du hast bei, also zumindest bei IMDb, stehst du für das Schweigen der Lämmer als Foley-Artist?
Ja.
Da frage ich mich, habt ihr für Deutschland extra nochmal was gemacht oder kamen die Amerikaner schon auf euch zu und wollten, dass ihr da was macht? Weil ich für mich wirkt es ein bisschen komisch, dass ein amerikanischer Film, der ja schon in Amerika produziert worden ist, der wahrscheinlich seine eigenen Soundleute hat, dass der sich nochmal mit einem deutschen Foley-Artist, sage ich jetzt mal, auseinandersetzt und beschäftigt. So.
Wir haben die deutsche Bearbeitung gemacht, ne? Und da gibt es ja immer so Hörgewohnheiten und die haben wir dann nochmal da bearbeitet auch. Ne?
Was wäre so eine...
Wir haben diesen ganzen Shutdown, also nee, dieses ganze Finale gemacht.
Ah, mit nochmal. Der?
Ja, ja. Genau, okay. Ne? Mit dieser Brille.
Mit dieser Nachtsichtbrille?
Genau, ne? Das haben wir alles durchgezogen und einzelne Szenen haben wir da durchgezogen. Aber da war ich noch sehr jung, muss ich sagen.
Für also, die deutsche Hörgewohnheit? Ich verstehe das gerade nicht.
Ja,
haben wir andere deutsche Hörgewohnheiten?
Ja, auf jeden Fall.
Zum Beispiel?
Naja, lange Zeit gab es hier in Deutschland keine Lachschleifen. Mittlerweile gibt es Lachschleifen. Also das ist, da dachte man zum Anfang auch, oh nee, Lachschleifen wird im Fernsehen nicht gemacht. Ne? Und da musste das dann, da wurden dann diese ganzen amerikanischen Serien, wo Lachschleifen drüber waren, da müssten dann Geräusche gemacht werden. Ne?
Mhm. Anstelle der Lachschleifen?
Ja, yeah. Und dann irgendwann wurde dann doch gesagt, okay, wir machen da Lachschleifen.
Wie gewöhnen die jetzt mal ein bisschen daran? So
also da gibt es so eine Unterschiede. Nee, aber auch so amerikanische Produkte, ich habe auch für amerikanische Sachen gearbeitet.
Rush, ne, zum Beispiel.
Ja, da habe ich mitgearbeitet oder auch hier Geostorm und so. Ne?
Ah.
Ja, da sind die Amis letztendlich auch dann, haben gesagt, okay, Deutschland, die sind da nicht schlecht. Also. Und wir haben ein paar Produktionen, ein paar Serien für die gemacht, auch für diese Firma da. Und dann kam halt dieses Ding da auch. Ne?
Und was macht da am meisten Bock? Also kannst du sagen, naja, in Science-Fiction-Filmen zum Beispiel, ja, sowas wie Geostorm zum Beispiel, das ist natürlich, da kann man sich viel geiler und viel besser und viel vielfältiger dran austoben, als zum Beispiel an so einem ja, Tatort oder vielleicht auch so einem einfachen Thriller oder sowas.
Du kannst dich an beiden abarbeiten. Das ist also, nee, also manchmal hast du so einen ganz ruhigen Film und dann kommen die ganzen Leute und sagen, ah nee, ist nicht toll, das ist ganz ruhig und so. Und dann sitzt du da und wenn es ruhig ist, dann musst du sehr genau arbeiten und es kann sehr anstrengend sein. Und bei so einer, weiß ich was, so eine Prügelsache oder sowas, da rutschst du einmal rüber und fertig. Ne? Nee, bei Geostorm... Das spielt ja auch so, sie sind ja so Sachen, Sounds im All halt, ne? Und seit Galaxy wusste man, wie sich das anhören soll, ne? Und da haben wir dann letztendlich diese ganzen Allgeräusche von diesen Raumschiffen und so, haben wir mit Kontaktmikros gearbeitet. Das war dann so eine kleine Tupperdose. Kontaktmikro darauf und dann da immer so dran rumgefrumelt und so, ne? Das waren die ganzen Sounds dafür, ne? Während da so ein Raumschiff in sich zusammenbricht oder sowas. Oder auch eine Szene ist da irgendwie, wo diese ganzen Solarpanels so hintereinander, weiß ich was, 100 Dinger kaputt gehen oder sowas. Ne? Ja, da haben wir Lasagnenudeln genommen, drauf auf so ein Regalbrett hier, also so Metallregal, ne? Und dann nur hintereinander zerbrochen, ne?
Auf dem Regalbrett.
Auf dem Regalbrett, ja. Und dann da auch ein Kontaktmikro rauf, aber auch noch extra ein Standmikro. Meine Tochter stand dabei und hat mir immer so die Dinger hintereinander und die wurden da zerbrochen.
Also das sind Solarzellen, die im All zerbrechen.
Das ja.
Ist gut zu wissen.
Naja, wird natürlich danach noch ein bisschen bearbeitet halt, ne? Aber so, das war.
Hast du ein Lieblingsgeräusch?
Ja, zwei Leute sitzen auf dem Sofa, gucken Fernsehen. Nein, ich mache tatsächlich sehr gerne Schritte. Das ist eine Herausforderung, so das zu begreifen, wie jemand irgendwie so läuft, wo das irgendwie hakt. Und nochmal so ein kleiner Synchronpunkt ist, dass man das sofort mit dem Menschen verbindet. Ungern mache ich Bewegung, das mag ich nicht, aber das gehört halt auch dazu. Wenn man irgendwie so ein Kinoleinwand von 20 Meter vor sich hat und da, also viele Leute fragen, warum muss man Bewegung machen im Film?
Warum?
Warum? Weil wenn man im Kino sitzt und der Kopf irgendwie 5 Meter groß ist und sich von rechts nach links bewegt und da nichts ist, dann hört man auch nichts. Deswegen muss man Bewegung machen.
Und da machst du dann was?
Man macht Bewegung dazu.
Ja, du bewegst dich dann einfach selbst, das wird dann aufgenommen und dann dahinter gelegt.
Genau, ja. Darunter gelegt.
Ha. Aber so ein, okay, dann wäre dann so ein Martial Arts Film, so ein Kampfsportfilm. Wäre das dann für dich die Hölle oder wäre das für dich...
Nee, ist nicht so schlimm.
Ne, weil ich meine, die bewegen sich ja viel und auch gerade...
Ja, du suchst ja natürlich immer nur diese Synchronpunkte raus, ne? Jeden Schlag oder so. Also gerade diese Martial-Arts-Filme, da nimmst du einen anderen Stoff, der fast schon, wenn du den so schnell bewegst, wie so ein Schlag klingt halt. Ne? Und das ist ja was anderes, als wenn da jemand hier Tango tanzt mit einem.
Wo du jetzt das Stichwort Schritte gesagt hast. Wir, Johanna und ich, haben dich ja beide live schon erlebt, wie du Live-Geräusche gemacht hast. Und das halt unter 50.000 Leuten, glaube ich. Oder wie viel waren das? Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, ich hoffe, ich bringe das noch richtig zusammen. Da hattest du einen Schuh an und einen Schuh nicht. Also beziehungsweise du hattest, warst einmal mit einer Socke da zu sehen und, glaube ich, mit einem Schuh.
Ja.
Ja? Mhm. Ich frage mich, warum? Also ich meine, ist der eine Schuh, reicht der aus, um Schritte zum Beispiel auf Asphalt oder sonst irgendwas darzustellen? Und braucht man die Socke so gesehen auch?
Es ist natürlich, ja, da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Da saß ich auf der Bühne und wenn man auf der Bühne als Geräuschemacher sitzt, dann muss man ja dem Publikum was anbieten.
War das eine Showsocke?
Das ist tatsächlich eine Showsocke. Deswegen ist okay. Die auch so gestrickt und ja, so.
Genau.
Genau, ne?
Zweifarbig, aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, dreifarbig. Die habe ich da gewählt, also weil ich weiß, dass die Kamera da rauf geht und es ging, diese Socke wurde eigentlich nur benutzt dafür, um diese Hundeschritte zu machen. Hundeschritte und die werden normalerweise, dann nimmst du so eine Perlenkette und wanderst mit dem Finger da drüber so. Das sind diese Krallen, diese Krallen. Ne? Und da ich meine Hände frei haben wollte, habe ich diese Perlenkette quasi auf meinen Trittschein gelegt und dann bin ich mit den Socken darüber gegangen. Ne? Das waren also die Schritte von... Wie heißt der? Queenie? Ich glaube, ja, Queenie. Naja, und der andere Schuh natürlich, um dementsprechend den Menschen da zu laufen. Es ist auch, ich arbeite normal im Studio auch im Sitzen halt. Es gibt manche Geräuschemacher, die arbeiten im Stehen. In Amerika, glaube ich, arbeiten sie nur im Stehen. Hier gibt es ein paar, die das so machen. Und wenn ich im Sitzen arbeite, dann kann ich tatsächlich also mit einem Schuh die Person auch darstellen. Manchmal mache ich es auch, dass ich zwei gleiche Schuhe habe, dann kann man da ein bisschen besser irgendwie auf den Menschen eingehen halt. Ne? Aber ich habe es gelernt, dass ich mit einem Schuh, sagen wir mal, mit meinem rechten Schuh die Männer laufen und mit meinem linken die Frauen. Und dann kann ich also die auch zusammenlaufen. Ja. Ne? Also es war ja, früher war die Situation, wir hatten, es wurde auf Perfo aufgenommen, ne? Das heißt auf Band, Magnetband und da hat man zwei Spuren und da sollte alles rauf. Ne? Ja. Wenn es ganz große Produktion war, dann wurde ein zweiter Perfoläufer rangemacht, dann hatte man vier Spuren.
Wow.
Oh, das ist heute
Witz,
ja. Ne? Und heute kann man, also gerade in Kinoproduktionen ist, da soll jede Person extra laufen, das heißt für jede Person eine Spur. Ne? Denn die Bewegung extra, manchmal auch, dass die Person extra Bewegung kriegen soll. Je nachdem, wer Lederjacke anhat oder Chiffonkleid oder sowas. Ne? Und dann kommen die ganzen Props dazu, also was man irgendwie so Tasse abstellen oder weiß ich was hier, Computertastatur oder keine Ahnung. Oder wie gesagt, Herz rausreißen und so. Ne?
Dann, wie reißt man ein Herz raus?
Händchen?
Hähnchen? Pff, kann man machen, ist aber eklig.
Ich glaube, das hat nämlich Heike-Dine Körting erzählt, als sie hier war, dass sie früher so ein Hähnchen beim Fleischer geholt haben und dann da drin so
geschnisselt.
Ich weiß, bei Akira Kurosawa, bei Die Sieben Samurai, da war das wohl ganz fresh und ganz, ganz neu, weil sie ja irgendwie simulieren mussten, wie sich halt Schwerter anhören, die durch Fleisch dringen.
Ja.
Also wie so halt wirklich so Schnittwunden sich so irgendwie anhören. Und da weiß ich, da haben sie nämlich auch Fleisch und Hähnchen genommen und haben halt einfach zack, einmal durchgehackt, um dann eben diesen Effekt zu entwickeln. Mhm. Und das war damals revolutionär. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer so gemacht wird.
Ja, dann gab es Hühnerfrikassee für die ganzen
Filme danach. Ja, natürlich. Ich habe einmal einen Film gemacht, da habe ich richtig Fleisch genommen. Das war die Blutreiter. Das war so ein Dokumentarfilm. Und in diesem Film, dann musste halt auch sehr viel Fleisch da zerteilt werden. Und da habe ich ja wirklich mal was mitgenommen halt. Aber es ist, wenn du das so zerteilst und so zermatscht, also es fliegt dann so rum und oh, ist so, du musst so aufräumen danach. Ne? Aber in dem Studio ging es, die hatten so eine, sag mal, eine Blutrinne. Nein, die hat.
So ein Seziertisch mit so einem Ablauf. Dann so, ja, hier, feel free.
Es war tatsächlich, die hatten so eine gekachelte Fläche oder so eine Rinne halt. Ne? Und deswegen habe ich das gemacht. Weil da wusste ich, okay, das kannst du richtig sauber machen. Ne?
Aber du könntest es auch anders erzeugen.
Also, ich mache es anders, ja. Also ich nehme dazu eine Paprika und einen Lederlappen.
Stimmt.
Genau, ne? Also früher habe ich dazu Paprika und Pampelmuse genommen, also halb geschnitten und dann da so rumgewürstelt. Und es war auch mal so diese geschälten Tomaten, die sind auch sehr schön. Aber diese Tomaten, die sind schnell verbraucht. So, ne? Und mittlerweile gehe ich so auf diese Paprika und Lederlappen.
Wird das dann weggeschmissen im Anschluss oder wird da noch irgendeine Verwendung für gefunden?
Ich glaube, das will keiner wirklich essen.
So, hier noch ein paar Snacks für die Crew. Ach nee, danke.
Kennst du den Film Barbarian Sound Studio?
Nein.
Oh, den musst du dir angucken, weil das ist genau dein Metier. Weil da geht es halt um einen Mann, der wird als Ton- und Soundexperte wird er halt nach Italien gerufen und soll dort einen Horrorfilm vertonen.
Ja.
Und dieser Horrorfilm, der wird ihm die ganze Zeit als großes Kunstwerk verkauft und was weiß ich und wie progressiv und weiß ich nicht, wertvoll, künstlerisch wertvoll dieser Film ist. Und darin sind aber halt wirklich sehr, sehr schreckliche Szenen enthalten. Diese Szenen sieht man nicht. Man sieht aber halt den Tonmensch, also den Geräuschemacher, wie er halt versucht, unter anderem einen mehrfachen Messermord oder irgendwie so richtig brutale Aktionen eben mit seinen Mitteln zu vertonen. Und da hat er halt dann auch irgendwann, ich glaube, eine Wassermelone ist es oder so.
Ja.
Ja. Und auf die hackt er halt wirklich stundenlang ein. Ja. Und wird dadurch richtig irre, weil er halt ständig diese Szene nochmal sehen muss, die halt total grausam ist und seine Vorstellungskraft übersteigt. Aber er halt ständig diesen Ton dazu irgendwie finden muss. Also falls du den noch nicht gesehen hast, kann ich wärmstens empfehlen.
Ja, wir hatten mal einen Film, jedenfalls wurde da jemand der Kopf eingeschlagen. Ne? Und zu der Zeit hatten wir einen Schülerpraktikanten. Und naja, wir hatten das so gelayert, also einmal so Spalten des Kopfes und einmal so den fetten Input und dann die Matsche und dann noch natürlich so ein Axt-Sound dazu. Ne? Also es war, und die vier Spuren, die hörten sich satt und gut an. Ne? Und bei Schülerpraktikanten ist das ja so, da kommt dann immer mal der Lehrkörper und guckt halt, was die so machen. Und genau, als wir da so fertig waren, kamen, das war eine Frau, und die kam dann dazu und fragte dann mal so, ja, was macht er denn? Und so, ja, das haben wir hier gerade gemacht. Ne? Und wurde ganz bleich. Also ist nicht länger da geblieben. Halt. Ja.
Aber das sind doch die Praktika, von denen man träumt.
Gab es schon mal ein Geräusch, an dem du verzweifelt bist?
Ja, das wollte ich auch fragen.
Du gesagt hast, ich krieg das einfach nicht hin.
Nee, das ist ja das Schöne bei diesem Geräusche machen. Dass man nie sagen kann, nee, das geht nicht so. Ne? Also man muss irgendwie, musst du ja was anbieten halt, ne? Es kann sein, dass da mal so Sachen sind, wo man nicht so zufrieden ist mit. Ne? Also jetzt hatte ich gerade so ein paar Filme und komischerweise, die haben alle getanzt, Tango getanzt und sowas. Oh nee, das Und das ist, da gibt es ja so komische Schrittfolgen und sowas. Ne? Selbst im Stehen kannst du das irgendwie nicht so richtig nachmachen. Da war ich nicht ganz so glücklich mit, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt hier aufhören. Das kriege ich so nicht hin, dass da nochmal so gezogen wird und dann gleich der Tippelschritt da hinterher und so. Ne? Sowas kommt denn mal vor. Aber eigentlich, also gerade so bei Raketenstart oder irgendwas, also ja, da findet man immer irgendwas.
Also geht es nicht darum, sag ich mal, den möglichst realistischsten Ton zu finden oder Klang zu finden, sondern vor allem darum, den effektvollsten oder den Ton zu finden, der die Vision oder das Visuelle am besten unterstützt.
Es muss nicht das Original sein, was ich in der Hand habe oder so. Es muss natürlich zu dem Bild passen. Ne? Ob es denn irgendwie eine Gabel ist oder eine Kette oder ein Rucksack oder so, das ist egal. Hauptsache, es passt zum Bild, ne? Und das fügt sich da ein, ne? Und da ist es dann letztendlich egal, was es ist. Ich sollte mal so ein Tierdokumentarfilm vertonen und unter anderem gab es dann da einen Auerhahn, ne? Und dann kam der Regisseur und sagte, mach mal den Auerhahn.
Ich muss kurz nachgucken, was ein Auerhahn ist.
Ja, genau, das meine ich, ja. Was macht man denn von einem Geräusch steht, wo man keine Ahnung hat, wie das überhaupt klingt?
Hä, was? Gibt's doch im Archiv.
Den habt ihr bestimmt, den Ton, den brauche ich
ja,
nicht.
Ja, jedenfalls habe ich da irgendwie rumgegurrt und sowas, ne? Hab da irgendwas gemacht, war gut. Und dann, das fand ich dann richtig, richtig komisch, dann kam der irgendwie, ah ja, und jetzt müssen wir die Rentiere da vertonen. Ganz hinten sind irgendwie 5 Rentiere langgelaufen über so eine Schneelandschaft. Aha, manchmal erschließt sich mir nicht der Sinn, weswegen ich da irgendwas machen soll. Also weil das dann da.
Vor allem, wenn es da hinten ist.
Da ganz weit hinten. Ganz weit hinten. Und da kam der Regisseur und sagte, ja, die Rentiere, die haben ja hinten so eine Sehne an der Ferse. Und die springt immer so über. Aha. Und das hört sich an wie eine Perlenkette. Ja, das ist doch was. Super, war Perlenkette habe ich da, aber hab die genommen, hat immer pling, pling, pling gemacht, meinte, ja, genau, war super. Sowas kann man dann mit Perlenketten machen, aber ja, weiß ich nicht, ob das so ist. Ich keine Ahnung.
Wenn er es gerne hätte, mein Gott, dann ja. Kriegt er auch von dir die Perlenkette, wenn der Regisseur das schon sich
ja,
wünscht.
Ja, wenn der sich sagt, das ist natürlich, also man muss ja irgendwie so die Wünsche befriedigen. Mhm. Dann, ne? Ja.
Geht ihr denn bei so einer Live-Show, wie jetzt in 3 Fragezeichen, da musst du ja viel machen. Also da bist du ja ständig in Bewegung und hast, und ist das einmal durchgetaktet, dass du genau weißt, wann du was machen musst oder hast du auch noch ein bisschen Raum für Improvisation?
Also grundsätzlich ist erstmal durchgetaktet. Ne? Ja. Du hast ja eine Verantwortung bei den Zuschauern, ne? Und also das Skript wird natürlich, also es gibt Proben und in diesen Proben weiß ich, wie ich mein Setup hinstelle und was wann rankommt und so. Ne? Und ich versuche das natürlich immer leicht zu bedienen halt. Diese Improvisation, ja klar, diese Freiheit hat man immer wieder mal. Also es gab jetzt nicht diese Show, sondern die davor, Phonophobia. Das war ja auch so eine große Tournee. Und da hatte ich dann einmal so eine Situation, wo ich mehrere Sachen hintereinander machen sollte. Unter anderem kam dann auch so ein Pferd da drin vor, was da galoppieren sollte. Und da ging es um so eine Schrittreihenfolge halt. Ne? Naja, und die ganze Zeit habe ich Pferde immer hier so irgendwie auf meinen Schenkeln gemacht, ne? Aber dann habe ich mich einmal erinnert, ich habe so einen dänischen Kollegen getroffen und der hatte mir gesagt, ey, wir machen die Pferde ganz anders. Wie macht ihr denn die Pferde? Und dann stellt er sich so hin.
Okay, Jörg hat gerade auf seinen Popo getrommelt.
Und das habe ich einmal da gemacht. Da war es gerade so. Es gab Applaus und dann dachte ich, ach klar.
Also
dann
machst du
das Ding da auch nochmal dazu.
Die Gesäßmuskeln ergeben offensichtlich einen anderen Klang als die Oberschenkelmuskeln.
Und es ist lustig. Ja, und du bist ja auf der Bühne dann auch. Das ist ja schon
das
cool.
Ist ja auch, also dass der Geräuschemacher mit auf der Bühne ist, ist ja so eine Sache. Die ist ja erst mit diesen Live-Hörspielen so gekommen und der ist ja quasi so als Eyecatcher darauf gekommen. Ne? Weil sonst hast du nur Leute, die... Ich sag nicht nur, sondern du hast die Sprecher, die also wirklich super Arbeit dort machen und die Emotionen rüberbringen, aber sie stehen und es ist relativ statisch, so ja, können so ein bisschen mit agieren halt, ne, aber irgendwas müssen die auch mal in die Hand kriegen oder sowas. Ne. Und dann ist natürlich, wenn so ein Geräuschemacher dabei ist, ist das natürlich super. Ne?
Ja, vor allem, weil
passiert
es ja
immer irgendwas.
Ne? Ja. Eben, und es ist ja etwas, was man halt normalerweise nicht sieht. Ne? Also ich meine, wie oft habe ich 3 Fragezeichen, TKKG und sämtliche Hörspiele gehört und ich höre natürlich diese Geräusche. Ich höre den Wind, ich höre das Pferdetrappeln, ich höre, keine Ahnung, Timmy den Hund, der irgendwie im Hintergrund bellt oder sonst irgendwas. Aber ja, jemand, der da halt dabei sitzt und das Ganze dann auch gleichzeitig macht, das sieht man normalerweise nicht. Ja, mich ist ja vieles, auch weil man ja auch immer gewisse Töne, Klänge, Geräusche, hört man ja immer wieder. Also gerade in so Hörspielen, da kommen ja immer wieder schon die gleichen Sounds oder die gleichen Aufnahmen irgendwie vor.
Telefon.
Ja, zum Beispiel. Oder hier Blackie, der Papagei, den werden sie wahrscheinlich auch nur einmal aufgenommen haben. Und dann
ist sie gewesen, ne?
Sie, true.
Ich glaube, sie macht immer noch selbst, also Heike Dien ist keine Freundin der Konserve, die möchte das gerne auch selber machen.
Sie spricht jedes Mal Blackie nochmal neu ein.
Keine Ahnung.
Respekt, Heike Dien, ich nehme alles zurück. Aber für mich klang es eher so, als wäre es halt einfach mal irgendein Sound,
vielleicht
der abgefeuert
so,
worden
ist. Ja.
Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, auf den ich hinaus wollte.
Ich glaube, ich weiß, du wolltest dich darauf hinaus, dass es mal eine Möglichkeit ist, vielleicht zu sehen, was ihr macht, die Wertschätzung vielleicht auch mal, oder dass man das mal begreift, was da dahinter steckt, oder? Das ist doch eine tolle Möglichkeit für euer Berufsfeld, seine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Das, also weil du gerade Wertschätzung sagst oder sowas, also es ist wirklich, viele Menschen wissen gar nicht, was so passiert. Ne?
Eben, das meine ich.
Also okay, wir reden ja jetzt hier auch über Hörspiel viel, ne? Also da wissen das schon viele Leute, ne? Aber selbst im Film oder sowas ist es vielen Leuten gar nicht so bewusst, also die selber mit am Set sind und so, ne? Und da quasi arbeiten im Film-Business. Die wissen gar nicht, was in der Postproduktion passiert, ne? Wie viele Leute da sind, ist unglaublich, ne?
Umso toller ist es ja, dass du jetzt in dem Fall die Chance hast oder einfach die Möglichkeit, auf so einer großen Bühne vor wirklich unglaublich vielen Leuten zu zeigen, was deine Arbeit ist. Aber fühlst du dich da auch wohl?
Das ist natürlich klasse.
Ja.
Es wäre blöd zu sagen, es ist nicht gut. Nein, es ist eine andere Arbeit als im Studio, auf jeden Fall. Ne? Also die Studioarbeit ist viel konzentrierter und du musst viel genauer arbeiten. Auf der Bühne hast du eine ganz andere Übertragungstechnik, da muss irgendwie auf die Glocke gehen, mehr oder weniger. Ne? Und es muss was fürs Auge sein. Ne? Dementsprechend also werden auch andere Requisiten eingesetzt, die irgendwie ein bisschen witzig sind oder sowas. Ne? Pistole durchladen, das kannst du im Studio, nimmst du eine Pistole.
Und lädst du durch.
Ja, auch nicht so einfach. Also ich hatte eine Lieblingspistole, dann bin ich zum Waffenhändler meines Vertrauens gegangen und habe da 20 Pistolen durchgehört. Ne? Eigentlich, die will ich. Meinte, das ist die einzige, die kaputt ist.
Genau. Umso besser, kriege ich einen Sonderpreis.
Nein. Und die habe ich, also das war eine sehr schöne Pistole, wenn die durchgeladen hast. Die hatte noch so ein Klingen da hinten dran. Also ein ganz besonderer Sound war das, ne? Die ist mir dummerweise auf der Bühne irgendwann abhanden gekommen, sage ich mal so. Ne? Man ist ja nicht die ganze Zeit bei seinen Requisiten. Und dann. Nee, aber das war tatsächlich, also dass ich meine Pistole auf der Bühne benutzt habe. Und sonst, wenn du auf der Bühne Pistole benutzt, nimmst du einen Rollschuh, so einen alten und dann so einen Knarrenschlüssel, könnte auch ein Rollschlüssel sein. Und den ratschst du so über diesen Rollstuhl, über den Rollschuh. Und das gibt dieses Geräusch auch des Durchladens halt. Ne?
Echt?
Das ist natürlich viel schöner fürs Publikum, das mit dieser Ratsche zu machen, also Pistole. Ne? Das ist,
was war das für eine, kannst du dich noch erinnern, welcher Typ die Pistole war? Oder was ist das?
Was war das?
Kommt jetzt waffennah Daniel, kennst du dich da aus? Oder
Nein.
Weil man hört ja, also ich bin ja ein Freund des Actionfilms und ich höre sehr viele Waffen, die durchgeladen werden. So. Und das würde mich dann einfach mal interessieren, was man da einfach benutzt, so, ja. Weil das hört sich halt immer sehr. Und ich habe Schrotflinten benutzt. So. Also ich habe schon mit einer Schrotflinte geschossen. Es ist einfach nicht das gleiche Geräusch, was man halt irgendwie im Film hört.
Ganz andere Geschichte. Mein Bruder ist ja auch Geräuschemacher und der hat Geräusche für Der Clown gemacht. Dann kam die irgendwann zu dieser Geschichte, dass die ganzen Waffen irgendwie bedient werden müssen. Ne? Die haben dann extra einen Waffenmeister kommen lassen. Der kam dann mit seinen Teilen an. Ne? Und Peter, mein Bruder heißt Peter, nahm die Teile in die Hand. klingt ja nicht.
Kann ich nichts mit anfangen, könnt ihr alle wieder mitnehmen. Sorry für den Aufwand. Genau, genau.
Der hat dann letztendlich seine kleine Nackelpistole wieder genommen und hat damit alle Sounds gemacht. Ne? Obwohl, er hat nicht nur die Pistole genommen, aber die ganzen Originalsachen, die sind letztendlich rausgeschmissen worden. Ne? Mhm. Was er noch dazu nahm und was ich jetzt auch immer noch nehme für Waffen mit, also um Waffen abzulegen und sowas. Weil Waffe an sich, wenn du die ablegst, hört sich immer klein an. Klackelig. Ne? Ja. Und ich habe da so, es gibt diese Tisch-Weinkorkenzieher. Die sind so massiv groß. Ne? Diese Teile feuerst du irgendwo hin. Also es ist super. Mhm. Super Waffe. Wie viel Lob ich dafür schon eingangst habe. Ey, Mann, das sind mal richtig schwere Waffen und so.
Das finde ich halt immer das finde ich mit das Schönste, wenn man halt merkt, oder wenn man halt auch bei dir dann sieht, was du benutzt, um in diesen Sound zu erzeugen, und dann stellt man fest, ja, fuck, genau, so klingt's. Und ach, so klingt's. Ach, das benutzt er. Cool. Ja, also das ist, das finde ich immer so, das sind die schönsten Momente, wenn man das so mitbekommt, was eigentlich irgendwie benutzt wird, um eben wie das und das zu klingen.
Apropos Sounds erzeugen, vielleicht hast du ja jetzt so ein paar Glücksmomente, denn wir haben was vorbereitet, Jörg. Guck mal, und da ist, unten ist eine Kiste. Kannst du die mal hochholen? Also wir haben eine große Kiste zusammengestellt mit verschiedenen Sachen. Und ich dachte, vielleicht kannst du uns mal so zeigen, wie man so ein paar Geräusche macht oder was du mit den Sachen jetzt erzeugen würdest.
Muss ich ja erstmal reingucken.
Ja, analysier mal.
Also hier ist irgendwie so ein Lappen. So eine Art Kette. Mhm. Korken habe ich gesagt, aber du hast Kronkorken mitgebracht.
Wir haben lange gesammelt hier in der Firma für die paar Korken.
Ach so, gar kein Bier dabei.
Und das gibt's im Anschluss. Laut.
Ach so, das ist dann hier so eine Kleiderbürste. Mhm. Eine Schiefernplatte. Dann ist hier die Nudelabteilung. Aha. Ja, Lasagnenudeln, klar. Dann haben wir hier, ach ja, die Speisestärke, reine Maisstärke. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier eine Folie, eine kleine Luftpolsterfolie. Mit der kann man so ein bisschen, warte mal, wie ist das so? Ja, Feuerwerk, was ist denn geknallt? Naja, nicht Feuerwerk, eher so, es knatzelt so ein bisschen in dem Kamin, aber das kann man auch hier so damit machen.
Ah, was mit der Handfläche?
Ja, naja, wenn man so, das ist so dieses, das so.
Das Knacken.
Dieses Knacken, genau. Ne? Da müsste man natürlich das Feuergeräusch dazu haben. Eine Untertasse.
Die geräuschvollste Sendung, die wir jemals hatten.
Eine Untertasse, zwei kleine Gläser. Okay, ich habe hier so eine. Das ist ein großes Kissen, das ist ganz schön. Und so diese Kleiderbürste. Und das kann man natürlich dazu benutzen, um so ein bisschen Wind und sowas zu machen. Mal sehen, ob das...
Es war eine stürmische Nacht im August 1874. Tonmensch Jörg saß zu Hause an seinem Fenster und blickte hinaus.
Okay, das war schon ein ziemlich toller Sturm.
Also ein kleiner Sturm, ein ganz, ganz kleiner Sturm. Gut, also das.
Also so machen wir auf jeden Fall Sturm und Rauschen. Okay, was?
So können wir das.
Was siehst du noch auf den ersten Blick?
Was sehe ich noch? Ich sehe hier eine Gabel und ich sehe eine Untertasse. Und im digitalen Zeitalter, da kennt man das nicht mehr, aber sonst so.
Ist das eine Uhr?
Ja, kann man als Ding in der Uhr benutzen quasi.
Okay.
Ich durfte mal mit Annette Frier und Jan Weiler auf Tournee gehen. Und unter anderem gab es dann auch so eine Situation, dass der Countdown läuft. Und da dann...
Ja, das müsste ein bisschen schneller gehen, oder?
Ja, okay. Es war eine andere Gabel. Aber so in die Richtung. Ja, ja. Das war schon, ja, genau. Gucken wir, also zu dieser Untertasse gibt es noch so eine rote Tasse. Mal sehen, ob wir da... Da muss ich jetzt mal hier an die Flüssigkeiten ran. Plopp. Sehr schönes Geräusch. Mhm. Da geht so ein bisschen Wasser rein. Oh ja. Also, genau. Ich habe die Tasse jetzt so ein bisschen feucht gemacht und gehe jetzt mit meinen Fingern rein.
Ja, geil.
Ein merkwürdiges Geräusch drang durch seine Fenster in die Wohnung rein. War es ein Frosch?
Oder eine Kröte. Oder eine
Kröte. Ich habe mal gegenüber von einem botanischen Garten gewohnt und da, das war wirklich jeden Morgen, waren die Frösche da am Start.
Da, cool. da standen
die Geräuschemacher mit den Tassen. Ja. Genau. Ne? Cool.
Also wir sind jetzt nicht bei The Raven, sondern wir sind bei The Frog.
The Frog, ja. The Frog.
Die Selleriestangen, was würdest du damit machen?
Die Selleriestangen, das ist so dieser Klassiker. Es gibt so im Film, ist immer schwierig, also Leute sitzen auf dem Pferd, ne, und das Pferd geht hoch, ne, und der fällt runter, dieser Schauspieler, ne, und der Schauspieler soll sich den Arm brechen, ne, und der schreit, oh, Stuntman fällt natürlich runter und schreit irgendwie, aber er hat sich nicht wirklich was gebrochen, ne, aber man braucht natürlich diesen Sound des Brechens, ne, der fällt natürlich runter, dann wird runtergelegt, dieser Wilhelm schreit, ne. Und in dem Moment, wenn der unten rankommt, ne, nimmt man eine Selleriestange oder einzelne Stangen und zerdreht die einfach, also das gibt dieses Geräusch des das, was zerstört wird. Ne? Früher habe ich dafür Macaronis genommen, die etwas länger waren als diese Mascaroni. Also nicht Spaghettis. Also sie müssen schon etwas dicker sein und am besten dieses Loch da drin haben, also quasi diese Strohhalme. Und dann, die habe ich dann so eine Handvoll genommen und habe die gedreht, aber das war mir irgendwie zu fleischlos irgendwie als Knacksound oder so als Brechsound. Ne? Und da bin ich dann irgendwann so auf diesen Sellerie gekommen, ne? Und das ist eigentlich eine nette Sache. Den kann man dann auch irgendwie, wenn jemand verprügelt wird, ne, legst du das auf so ein Kissen rauf, einen Lederlappen rüber und dann immer hast du was kannst du. Immer rauf, es gibt immer einen dumpfen Knall und auch etwas, was so ein bisschen wie ein Huhn sich langsam zerstören lässt. Warte mal, wir haben jetzt hier noch die Speisestärke.
Wir wollen euch nicht ohne ein großartiges Finale.
Nein, das kennt ihr natürlich. Also das gibt dann immer so die Sauerei letztendlich, weil diese Speisestärke-Packungen, die sind immer nicht luftdicht abgeschlossen, aber wenn man sie... Das sind so diese Schritte durch den Schnee.
Durch den Schnee,
ne? 100%.
Ja. Ja. Ich glaube, ich hatte noch Cornflakes erwähnt. Die hast du hier dabei. Ne? Die kann man natürlich da... sind nicht dabei. Aber es gibt dann manchmal so, dieses, dass dann der Sounddesigner kommt und sagt, oh nee, das soll ein bisschen verharschter Schnee sein. Und dann...
Verharschter Schnee.
So angefroren?
Ja, angefroren. Ne? Okay. Dann, muss ich mal gucken, ob wir das hier zusammenhängen. Ja, irgendwie so vom Timing her nicht ganz so. Aber da schmeißt man einfach so auf diese Speisestärke, diese Cornflakes rauf und dann hat man dieses. Das ist natürlich, das kann man das, also wenn wir gerade im Winter sind, dann gibt es ja auch diesen Einsatz der Lasagnennudeln.
Okay, ich muss die Zeit ändern, es ist nicht der August, in dem du auf dem Fenster guckst, es ist der Dezember. Oder der April.
Es ist April.
Es ist der April, den wir gerade erleben. Ja. Plötzlich war Sturm, jetzt ist Schnee. Und durch den Schnee machen sich Schritte bemerkbar.
Ja, aber wenn wir da auf die zugefrorenen Seen gehen und dann Schritte auf diese Seen machen, ne? Also spätestens, wenn es dann irgendwie, wenn wir diese Töne hören. Naja, okay. In diese Richtung sollte es gehen. Die könnte man natürlich noch auf Metall legen. Dann hat man da so einen größeren Zaun. Und dann zerbricht langsam das Eis damit. Ja, was wir vorhin schon hatten, das ist dieser kleine Queenie, der dazukommt. Ne?
Ah,
ja, das hatte ich auch mal. Da durfte ich einen Tatort machen. Dann mussten wir den Schweine, da waren wir zu zweit, genau. Und dann hatten wir Schweine da drin, die durch diese Gatter ging und die hatten alle anderen Geräusche gemacht, das Gatter gemacht und die Schritte. Und dann meinte ich so zum Schluss der Aufnahme so, und jetzt müssen wir die Schweine noch machen. Und mein Kollege guckt mich an, hey, was machst du? Und ich sage, nee, Schweine müssen wir noch, ja. Und dann hatte ich so ein Quietscheschwein.
So ein Hundespielzeug?
Und das hatte ich meiner Mutter vorher geschenkt. Die hatte eine Schweineklappe gekriegt, also Herzklappe so, ne? Also Überraschung. Und die brauchte sie dann nicht mehr. Und dann habe ich das Schwein genommen und habe dazu da. Und der Kollege, der lag da am Boden und hatte sowas noch nicht gesehen. Also es gibt da einige Geräuschemacher, die machen gerne so eine Sounds dazu. Zum Beispiel ein Hamburger Kollege. Also immer, wenn irgendwie ein Baby ist im Film, der vertont es mit.
Der macht selber das Babyschreien dann?
Er macht das Babyschreien, ja. Das ist so sein Ding. Ne? In Berlin gibt es auch einen Geräuschemacher, der macht grundsätzlich alle Tiere mit. Ne? Egal, was es ist. Ob es der Elefant ist, ob es das Mammut ist oder die Kakerlake. Keine Ahnung. Und, aber andere Kollegen gibt es, die sagen, nee, sowas machen wir nicht, das ist Mundgeräusch, das müssen die Schauspieler machen.
So.
Ja.
So.
Wie sieht es denn um den Nachwuchs aus in der Branche? Also kommen da Leute hinterher, die sich mit der Profession beschäftigen, oder ist es dann ja doch vielleicht auf einem absteigenden oder aussterbenden Ast, der halt, weil jetzt immer so viele Geräusche halt einfach auch digital erzeugt und archiviert werden?
Das sind also Nachwuchs, es gibt Bedarf und es gibt Interesse, auf jeden Fall. Das Zweite, was du so meintest, dass das vielleicht auf dem absteigenden Ast ist. Also wie gesagt, die Hauptarbeit des Geräuschemachers sind die Human-Touch-Geräusche. Und da ist es ein bisschen schwierig, das alles so über die Konserve zu bedienen. Es dauert sehr lange halt. Mhm. Ne? Und du musst wieder jemanden ransetzen, der es raussucht, der jeden einzelnen Schritt irgendwie editiert. Und ich bin vor langer Zeit gegen Synclavier angetreten und ich war relativ schnell fertig mit dem Film und die hatten da noch ein bisschen Probleme, das alles so hinzukriegen. Also von daher, es ist nicht auf dem Außen, also es wird gebraucht auch, aber was natürlich ist, für deutsche Geräuschemacher wird es ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich Leute in der Ukraine und so, die das alles für ein Drittel machen halt, ne? Und auch gut machen, klar, da muss man sich dann dementsprechend also positionieren oder so sich bewähren halt, ne? Nee, aber es gibt auch sehr viele Anfragen halt, ne? Also, aber ich sage immer, okay, das ist letztendlich nicht meine Aufgabe, sondern es müsste die Aufgabe der Studios oder Produzenten sein, ne? Oder der Produktionsfirmen, weil die wollen was, ne? Es ist also, wenn sie mich ansprechen halt, dann sage ich, klar, ich kann euch das zeigen, aber ihr müsst hier die Leute anständig bezahlen. Also es soll nicht nur ein Praktikum sein oder sowas. Und ihr müsst ihnen auch eine Perspektive bieten. Und außerdem müsst ihr, wenn ihr mir jetzt, sagen wir, den Film mit 4 Tagen gebt, dann müsst ihr da einfach nochmal ein Zeitlimit draufsetzen, halt, dass man was zeigen kann. Es ist nicht alles für umsonst. Ne?
Ja, zumal es gibt ja keine offizielle Ausbildung.
Nee,
gibt's und nicht. Und es muss halt dann wertgeschätzt werden und irgendwie.
Ja, genau, Wertschätzung
halt. Wenn man will, dass andere Leute das lernen, dann. Ja, gib mir die Chance, das zu zeigen. Ja, das stimmt.
Obwohl diese Lauscher-Lounge ja schon doch irgendwie eher eine Herzensangelegenheit ist, wenn ich das richtig sehe, oder? Also ich meine, das ist so etwas, was, glaube ich, ziemlich vielen Beteiligten einfach richtig viel Spaß macht.
Ja.
Und deswegen versucht man, das am Leben zu erhalten, oder?
Ja, natürlich. Nee, das ist klar. Also das ist so eine Sache, da mit denen bin ich ja mitgewachsen. So, ne? Das fing ja nie irgendwie mit einer Halle an oder sowas. Ne? Das fing irgendwie mit so kleinen Sachen an hier. Und also diese Live-Sachen, da bin ich irgendwie zum Kinderkinobüro gegangen und dann haben wir da Matinee-Vorstellung und danach gab es den Geräuschemacher zum Anfassen und irgendwie so eine Sachen halt. Ne? Und dann war das vor 10 Kindern oder vor 15 Kindern, das war genauso spannend gewesen. Ne? Und
ja, dann, mein Sohn hat auch schon für dich geschmatzt, glaube ich.
Ah, schön.
Weil das war hier über die Fuchsbande.
Ach so,
ja. Da hattet ihr in Berlin ein Event, das hat meine Frau organisiert und die hat meinen Sohn dann mitgenommen. Und dann hast du denen, glaube ich, gezeigt, wie ein Vampirbiss, glaube ich, sich anhört oder wie Vampirbisse gemacht werden. Das hat er mir dann nachher erzählt, das war dann ganz stark. Und dann durften sie, glaube ich, schmatzen und so Sachen, sollten sie dann auch machen, das wurde dann aufgenommen.
Ja, ja, nicht, ja, ich erinnere mich an diese Sache, aber ich wusste jetzt nicht, dass dein Sohn dabei
ist. Ja, ja, also der kam ganz aufgeregt zurück und oh, Mama. Wir durften hier mal Vampire.
Ja, der Biss des Draculas. Nee, das ist eine nette Sache. Ja. Ja. Nein, aber die Lauscherlounge ist wirklich so eine Herzenssache auch mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ey, und wir wünschen von ganzem Herzen, dass das weitergeht, dass das weiter erhalten bleibt, dass ihr das weitermachen könnt. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die kommenden Arbeitsaufträge und eben halt auch für Live-Shows und alles, was da kommt. Und auf dass uns die Geräusche noch lange erhalten bleiben.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Ja, danke, dass du uns auch so einen Einblick gezeigt hast, was du eigentlich so machst. Und ich hoffe, dass einfach viele Leute das jetzt mitbekommen und auf dem Schirm haben. Ansonsten, ich will noch ganz schnell sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt uns einen Kommentar. Ihr kennt die Nummer. Und
ich habe eigentlich dem nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielen, vielen Dank nochmal, Jörg.
Gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal.
Alles klar. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.